Einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Es war Palmsonntag. Ein kleiner Junge, der sonst immer mit zum Gottesdienst ging, war krank. Also blieb er zusammen mit seiner Mutter zu Hause. Nach dem Gottesdienst kam sein Vater zurück nach Hause und hielt einen Palmwedel in der Hand. »Warum hast du einen Palmwedel?«, fragte der Junge. »Weißt du, als Jesus in die Stadt kam, haben ihm alle Leute mit Palmwedeln zugewunken. Deshalb haben wir heute einen Palmwedel bekommen.« Da blickte der Junge seinen Vater frustriert an und meinte, »Typisch. Ausgerechnet an dem einen Sonntag, den ich verpasse, kommt Jesus.« Heute ist Palmsonntag. Palmsonntag ist auf den ersten Blick einer der schönsten Sonntage im ganzen Jahr. Warum? Ganz einfach, ich mag Palmen. Aber das ist nicht der einzige Grund, weshalb der Palmsonntag ein fröhliches und schönes Fest ist. Palmsonntag war der Tag, an dem Jesus feierlich in Jerusalem eingezogen ist. Palmsonntag war der Tag im Leben Jesu, an dem er so geehrt wurde, wie er es verdient. Lasst uns gemeinsam lesen, was damals am ersten Palmsonntag passiert ist. Und ich lese aus Matthäus 21 die Verse 1 bis 11. Also Matthäus 21 die Verse 1 bis 11. Und dort steht: Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage, an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen, geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht, der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie, Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte, wer ist der? Die Menge aber sprach, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Ein schöner Text, oder? Es war also Palmsonntag. Und was ist da passiert? Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem. In Jerusalem sollte das Passafest gefeiert werden. Und für einen guten Juden war es üblich, nach Möglichkeit dorthin zu gehen. Also zog auch Jesus nach Jerusalem. Kurz vorher war er noch in Bethanien gewesen, wo er Lazarus von den Toten auferweckt hatte. Er hatte also ganz frisch seine Macht bewiesen. Jetzt wollte er nach Jerusalem. Aber bevor er nach Jerusalem ging, musste er noch etwas vorbereiten. Er musste nämlich die Art seines Einzugs in Jerusalem planen. Er sandte daher zwei seiner Jünger aus, um ihm ein angemessenes Transportmittel zu besorgen. Sie würden in Bethphage eine Eselin und ihr Fohlen sehen oder finden und diese Tiere sollten sie holen. Und was taten die Jünger? Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte. Es gab keine Diskussion unter den Jüngern. Für sie war einfach nur von Bedeutung, was Jesus ihnen befohlen hatte. Sie taten das, was Jesus von ihnen wollte. Und ich denke, das ist die erste Lektion in diesem Text, die erste Lektion, die wir lernen sollten. Es ist nicht nur so, dass Jesus über alles Bescheid weiß, Es ist auch so, dass wir Jesus deshalb gehorchen können und gehorchen sollen. Er hat einen Plan für unser Leben. Er hat den Überblick und er weiß, was das Richtige für uns ist. Unsere Aufgabe ist es, das zu tun, was er sagt. Jesus wusste übrigens nicht nur, dass die Esel auf ihn warteten. Jesus wusste auch, dass einige dieser Dorfbewohner Einspruch erheben würden. Und deshalb sagte er mit einer sorgte er mit einer Info für die Dorfbewohner vor. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht, der Herr bedarf ihrer. Der Paralleltext im Markus-Evangelium zeigt uns, dass das tatsächlich so abgelaufen ist. Es gab Einspruch von Seiten der Dorfbewohner und die Jünger sagten ihnen das, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Was sollten die Jünger antworten, wenn jemand Einspruch erhebt? Der Herr bedarf ihrer. Das ist doch mal eine klare Aussage, ne? Eine kurze und irgendwie seltsame Aussage. Aber sie wirkte. Waren die Dorfbewohner Anhänger Jesu? Oder machte der Begriff der Herr, mit dem man auch Gott bezeichnen konnte, so viel Eindruck, dass sie die Tiere sofort hergaben? Oder was hat sie dazu gebracht, die Esel einfach gehen zu lassen? Ich weiß es nicht. Einige Ausleger gehen davon aus, dass Jesus die ganze Sache geplant und abgesprochen hatte. Demnach wäre dieser kurze Satz, der Herr bedarf ihrer, so ein Codewort gewesen, das dem Besitzer sagt, das sind die, dem du sie mitgeben musst. Nicht, dass er die Esel den falschen Leuten mitgibt oder so. Ist auch möglich. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Aber das Ergebnis ist eindeutig. Diese kurze Erklärung reichte aus. Die Jünger sagten einfach nur, der Herr bedarf ihrer. Und die Dorfbewohner, sie gaben ihnen die Esel mit. Für uns ist das eigentlich nochmal genau die gleiche Lektion. Wenn Jesus uns etwas sagt, dann sollten wir gehorchen. Egal wie verwirrend, komisch, unlogisch oder was auch immer die Anweisung ist. Ja, wie würden wir in so einer Situation reagieren? Würden wir in so einem Fall den Esel hergeben? Oder von mir aus das Auto? Keiner von uns hat einen Esel. Was machen wir, wenn Jesus etwas von uns will? Was machen wir, wenn Jesus möchte, dass wir ihm unser Leben oder unseren Besitz zur Verfügung stellen? Die Dorfbewohner hier, die gehorchten und sie gaben Jesus das, was er von ihnen wollte. Und dann ritt Jesus auf einem Esel. Aber warum wollte Jesus unbedingt einen Esel haben? Klar, einige meinen jetzt, dass ein Pferd zu sehr nach Krieg ausgesehen hätte. Außerdem ist es viel demütiger, auf einem Esel zu reiten. Und das stimmt natürlich. Gewöhnlich ritten Könige wie Eroberer mit einem riesigen Schlachtross in die Stadt ein. So ein kleiner, junger Esel war da doch ein gewaltiger Kontrast. Ein Zeichen des Friedens und vor allem der Demut, könnte man so sehen. Aber ich denke, der entscheidende Grund, warum Jesus einen Esel genommen hat, ist eigentlich was anderes. Denn Gott hat es so angekündigt. Gott hat es so angekündigt und deshalb machte Jesus es so. Es war die Erfüllung einer Prophezeiung. Sacharja predigte etwa 500 Jahre vorher über das Kommen des Messias. Und in Sacharja 9, Vers 9, da steht dazu, du, Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Das gesamte irdische Leben Jesu wurde schon im Alten Testament vorausgesagt. Der ganze Weg Jesu ist eine Erfüllung dessen, was über den Messias prophezeit wurde. Alter und neuer Bund sind untrennbar miteinander verbunden. Jesus erfüllt den Plan Gottes und ritt auf einem Esel nach Jerusalem. Aber dann Dann machten die Jünger etwas Eigenartiges. Die haben öfter eigenartige Sachen gemacht, keine Frage. Aber hier machten sie noch mal was Eigenartiges. Sie legten ihre Kleider drauf. Das ist ein bisschen ungeschickt übersetzt. Gemeint sind natürlich nicht alle Kleider, sondern nur Mantel. Was bedeutet diese Aktion der Jünger? Nach 1. Könige 1 wurde Salomo auf Davids Maultier in feierlicher Prozession zur Gihonquelle herabgeführt, um dort zum König gesalbt zu werden. Oder nach 2. Könige 9, Vers 13 breitete man die Obergewänder vor Jehu aus, als dieser zum König ausgerufen wurde. Das Ausbreiten der Obergewänder auf den Tieren bedeutete also, dass die Jünger Jesus zum König machen wollten oder ausrufen wollten. Und weil Jesus tatsächlich dieser König ist, ließ er diese Ehrung auch zu. Jesu Ritt auf dem Esel bestätigte, dass er der schon lange angekündigte Messias war, und das Verhalten der Jünger zeigte, dass sie ihm königliche Würde zugestanden. Aber das ist noch nicht alles, was am Palmsonntag passiert ist. Es waren nicht nur die Jünger, die etwas Eigenartiges machen. Bekannt ist der Palmsonntag natürlich für das, was die Juden machten. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie: Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Also die meisten dieser Leute waren wahrscheinlich Pilger aus Galiläa. Pilger, die auf dem Weg nach Jerusalem waren, um dort das Passafest zu feiern. Sie kannten Jesus und wussten von den Wundern, die er in Galiläa vollbracht hatte. Und deshalb nahmen die Juden ihre Kleider und legten sie vor Jesus auf die staubige Straße, damit der arme Esel nicht durch den Staub laufen musste. Und sie nahmen Zweige von den Bäumen und schmissen sie dazu. Johannes schreibt in seinem Evangelium von Palmzweigen. Und deshalb haben wir heute den Palmsonntag. Die Juden rollten Jesus den roten Teppich aus. Anders kann man es nicht erklären. Und dann schrien sie ihre Begeisterung heraus. Es muss eine richtig freudenvolle Stimmung gewesen sein. Ein Riesen, na fest nicht, aber ein Rieseneinzug. Wer von euch hat sich gewundert, als wir eben Tochter Zion gesungen haben? Ich habe einige überraschte Gesichter gesehen. Ich habe einige lustige Stimmen gehört. Das habe ich mir so gedacht. Es hat übrigens Spaß gemacht, das vorzuschlagen, keine Frage. Und man kann ja öfter mal solche Lieder singen, ne? Aber habt ihr euch mal den Text von dem Lied durchgelesen? Ist euch aufgefallen, dass es dabei überhaupt nicht um Weihnachten geht? Da kommt nichts über eine Krippe oder Maria oder Josef. Auch keine Hirten oder Weisen. Da kommt auch nichts über Bethlehem. Stattdessen geht es um Jerusalem. Es ist nicht die Rede von einem Neugeborenen. Es geht um einen König, den Friedensfürsten, der sein ewiges Reich aufbaut. Und jetzt muss ich euch was sagen. Eigentlich ist Tochter Zion gar kein Weihnachtslied. Es war nie so gedacht. Es entstand, als der Theologe Friedrich Heinrich Ranke einen Text nach Sacharja 9, Vers 9 auf die Melodie von Georg Friedrich Händel legte. Sacharja 9, Vers 9 kommt euch hoffentlich bekannt vor. Ich habe es nämlich gerade eben schon gelesen. Du Tochter Zion, freue dich sehr. Und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Dieser Vers liegt dem Lied zugrunde. Populär wurde das Lied durch ein Liederbuch, in dem es übrigens unter der Überschrift Am Palmsonntage stand. Übrigens hat das Original noch eine weitere Strophe, nämlich: Tochter Zion, freue dich, hol ihn jubelnd zu dir ein. Sieh, er kommt demütiglich, reitet auf dem Eselein. Tochter Zion, freue dich, hol ihn jubelnd zu dir ein. Da wird es noch deutlicher, ne? Zu einem Weihnachtslied ist es geworden, weil es in der evangelischen Kirche traditionell am ersten Adventssonntag wird dort traditionell Jesu Einzug in Jerusalem vorgelesen. Also der Text von Palmsonntag wird am ersten Advent gelesen. Ist ja auch nichts gegen einzuwenden. Man kann sich ja auch ruhig öfter im Jahr daran erinnern. Und Jesus zu ehren passt auch sehr gut in jede Jahreszeit. Ich habe also überhaupt nichts dagegen, wenn wir auch dieses Jahr in der Weihnachtszeit mal wieder ein Palmsonntagslied singen. Das passt. Aber ist ja auch egal. Ich habe mir das Lied gewünscht, weil es eben sehr schön in die Stimmung damals in Jerusalem passt. Es beschreibt genau diese Stimmung. Tochter Zion, freue dich. Jauchze laut Jerusalem. Sieh, dein König kommt zu dir. Ja, er kommt, der Friedefürst. Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem Volk. Gründe nun dein ewiges Reich. Hosianna in der Höhe. Ziemlich genau das haben die Leute damals am ersten Palmsonntag gesungen. Die hatten vielleicht eine andere Melodie. Aber das ist das, was sie gesungen haben. Sie haben Jesus geehrt. Hosianna, dem Sohn Davids. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Hosianna ist ein hebräisches Wort und heißt so viel wie rette doch. Es kommt übrigens von demselben Wort wie der Eigenname Jeshua oder Jesus. Jesus, der Retter, wurde hier darum gebeten, zu retten. Aus dem Munde der Menge hörte Jesus also die Bitte um seine Retterhandeln am bevorstehenden Passafest. Jesus wurde hier vor den Toren Jerusalems als Messias empfangen und den Ölberg hinabgeleitet. Die Menschen verstanden zwar nicht die volle Tragweite dessen, was hier vor sich ging, aber sie schienen zu spüren, dass dieser eine der verheißene Davids Sohn war, der gekommen war, um sie zu erlösen. Ihre Handlungen und ihre Worte ehrten den, der jetzt in die Stadt einzog und der sich schließlich öffentlich als König zeigte. Und bei dieser Gelegenheit wurde Jesus Christus dem Volk Israel offiziell als der rechtmäßige Sohn und Erbe Davids vorgestellt. Was also ist am Palmsonntag passiert? Jesus hat bestätigt, dass er der Messias ist, indem er die Prophezeiung aus Sacharja erfüllt hat. Und endlich hat Jesus die Ehre bekommen, die er verdient. Die Menschen haben ihn gefeiert, sie haben ihm zugejubelt, sie haben ihn verehrt. Sie haben in ihm ihren König gesehen. Und damit wurden die Menschen von damals für uns zum Vorbild. Hier war Jesus offenbar am Höhepunkt seiner Popularität angekommen. Jesus verdient Lob, ein schönes Fest. Die Menschen damals haben Jesus gelobt und damit sind sie wirklich ein richtig gutes Vorbild für uns. Aber sind sie das wirklich? Mir geht es nämlich heute gar nicht so direkt um das schöne und fröhliche Palmsonntagsfest. Beim Vorbereiten ist mir was aufgefallen, was viel zu schnell übersehen wird. Ursprünglich wollte ich so eine ganz typische Palmsonntagspredigt halten. Ist ja eigentlich auch ein richtig schöner Sonntag, ne? Wann sonst kann man sich schon mal darüber freuen, dass die Leute in der Bibel mal alles richtig gemacht haben? Das kommt nicht so oft vor. Aber wenn ich ehrlich bin, ist das Spannendste an der ganzen Sache doch eigentlich die Zeit zwischen heute und Karfreitag, oder? In Markus 15, Vers 12 bis 13, da können wir nachlesen, was nur ganz wenige Tage nach Jesu triumphalem Einzug in Jerusalem geschehen ist. Da steht: Pilatus aber fing wiederum an und sprach zu ihnen: Was wollt ihr denn, dass ich tue mit dem, den ihr den König der Juden nennt? Sie schrien abermals: Kreuzige ihn. An Palmsonntag haben die Juden Hosianna geschrien. Sie haben Tochter Zion gesungen und nur 5 Tage später schrien sie: Kreuzige ihn. Warum? Wie kam es dazu? Ich denke, Das ist eine Frage, die ihr euch auch schon mal irgendwann gestellt habt, oder? Dieser Kontrast zwischen Palmsonntag und Karfreitag ist so extrem. Und wenn ich heute nur über Palmsonntag und am Freitag nur über Karfreitag predigen würde, dann kämen wir zu keiner Antwort. Und eigentlich wäre es ja irgendwie auch komisch, wenn ich heute die Leute loben würde, die an Palmsonntag Jesus zugejubelt haben und ein paar Tage später seinen Tod wollten, oder? Das jüdische Volk, die, die Jesus am Palmsonntag noch gepriesen und als zukünftigen König verehrt haben, die forderten plötzlich seinen Tod. Es waren zum Teil wahrscheinlich wirklich dieselben Leute. Oder zumindest haben die von Palmsonntag an Karfreitag alle geschwiegen. Wie konnte so ein extremer Stimmungswandel kommen? Nun, wir wissen, dass die Juden von den Hohepriestern und Schriftgelehrten aufgehetzt wurden. Aber ganz ehrlich, das reicht mir als Begründung nicht aus. So ganz aus dem Nichts heraus fordert man doch nicht den Tod von irgendjemandem. Und schon gar nicht von jemandem, den man gerade noch zugejubelt hat. Und die Schuld immer nur auf andere zu schieben, finde ich auch nicht in Ordnung. Was ist also passiert? Und da kann ich euch erstmal sagen, es ist sehr viel passiert. Wenn ihr euch die vier Evangelien anseht, dann werdet ihr feststellen, dass bei allen extrem viel über die letzte Woche vor Jesu Kreuzigung berichtet wird. Und was sind das für Berichte? Wir könnten es jetzt eigentlich so machen, wir könnten uns jetzt diese Woche jeden Tag treffen und wir hätten jeden Tag mehr als genug, was wir in der Bibel lesen und worüber wir sprechen können. Ich möchte euch da mal eine kleine, nicht vollständige Aufzählung machen. Da war zum Beispiel der Feigenbaum, den Jesus verflucht hat, weil er keine Frucht gebracht hat. Wahrscheinlich als Beispiel für Menschen, die keine Frucht bringen. Da war die Tempelreinigung, die uns einfällt, wenn wir über extremes Handeln Jesu nachdenken. Jesus warf die Händler aus dem Tempel und wies sie zurecht, weil sie Gott und den Tempel nicht so ehrten, wie es sein sollte. Da waren viele Diskussionen mit den Schriftgelehrten, die Gottes Maßstäben eben nicht entsprachen. Tatsächlich warnte Jesus sogar vor der Heuchelei der Schriftgelehrten und der Pharisäer. Jesus erzählte das Gleichnis von den bösen Weingärtnern. Darin verglich er das jüdische Volk mit Arbeitern, die nicht nur die Knechte des Besitzers, sondern auch seinen Sohn ermordeten. Jesus redete auch von der anstehenden Zerstörung des Tempels. Er sagte auch, dass nicht alle Menschen gerettet werden, sondern nur die, die an ihn glauben. Er redete von den klugen Jungfrauen, die sich auf Jesu Rückkehr vorbereiteten, aber er redete auch von den dummen Jungfrauen, die nicht auf Jesu Rückkehr vorbereitet waren. Er redete ganz deutlich vom Weltgericht, bei dem jeder bestraft wird, dem seine Sünden nicht vergeben werden. Und er klagte über Jerusalem, weil die Stadt zerstört würde. Und in diese Zeit zwischen Palmsonntag und Karfreitag gehört auch Johannes 12, Vers 6, wo Jesus sagte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und damit unterstreicht er seinen Absolutheitsanspruch. Er sagte, es gibt keinen anderen Weg zu Gott. Der einzige Weg zu ewigem Leben führt über Jesus. Das sind alles Ereignisse, die in die Zeit zwischen Palmsonntag und Karfreitag fallen. Und warum erzähle ich euch das? Ich erzähle es, weil gerade in dieser Zeit sehr deutlich wird, dass Jesus anders war, als die Menschen es von ihm erwartet haben. Er war anders. Jesus ist völlig anders, als ihn die Menschen damals haben wollten. Sie dachten, Jesus würde kommen und sie von den Römern befreien. Sie hatten feste Vorstellungen darüber, was passieren sollte. Die Erwartung war das, was wir an jedem Weihnachtsfest in unserem Palmsonntagslied singen. Gründe nun dein ewiges Reich. Das war die Vorstellung, das war die Erwartung. Damit haben die Menschen gerechnet. Und das ist ja ein schöner Wunsch. Aber damals waren die Leute einfach noch zu früh damit. Und stattdessen richtete sich Jesus gegen die Juden und zeigte ihnen, was in ihrem Leben falsch war. Er sprach ganz deutlich die Dinge an, die nicht in Ordnung waren. Und das wollten sie nicht hören. Wir Menschen hören es nicht gerne, wenn uns jemand sagt, dass wir etwas falsch machen. Und trotzdem sagte Jesus es ihnen. Jesus sagte und tat in dieser Zeit viele Dinge, die die Menschen nicht sehen und nicht hören wollten. Aber er sagte nichts weiter als die Wahrheit. Nur manchmal tut die Wahrheit weh. Leider ist gerade die Wahrheit etwas, das vielen Menschen nicht gefällt. Und genau das führte zu diesem gewaltigen Stimmungsumschwung. Genau das führte dazu, dass die Juden an Karfreitag eben nicht mehr Hosianna sangen, sondern Kreuzige ihn schrien. Jetzt ist es natürlich ganz leicht für uns, die Menschen von damals zu kritisieren, zu verurteilen. Wenn wir uns das so aus der Distanz überlegen, dann fällt uns doch ganz schnell auf, wie dumm die Leute damals waren. Und schließlich haben sie nicht erkannt, was Jesus wirklich vorhatte. Aber wie ist das denn bei uns? In unserem Leben. Wir glauben immer, wir wüssten, was Jesus machen soll. Wir denken, wir wüssten, was das Beste ist. Aber wenn ich in die Bibel sehe, dann sehe ich, dass Jesus oft nicht das gemacht hat, was die Menschen erwartet haben. Was ist, wenn Jesus anders handelt, als wir das erwarten? Was ist, wenn er was anderes von uns will, als wir wollen? Ich bin mir sicher, dass Gott in eurem Leben bereits mehrfach gewirkt hat. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das oft völlig anders war, als ihr erwartet habt. Zumindest ist es bei mir so. Wir Menschen haben in der Regel einen Plan für unser Leben. Und Gott kommt in der Regel in diesem Plan auch vor. Gott soll nämlich genau das machen, was wir geplant haben. Aber manchmal weiß Gott es besser. Also eigentlich weiß er es immer besser, aber manchmal zeigt er es uns auch. Manchmal ist es ihm wichtiger, uns erstmal zu zeigen, wo in unserem Leben was falsch läuft. Und manchmal möchte er, dass wir etwas tun, was wir eigentlich nicht wollen, nicht um uns zu quälen, sondern um uns auf den besseren Weg zum besseren Ziel zu führen. Aber wie reagieren wir, wenn Gott uns etwas sagt oder etwas von uns erwartet, was wir nicht wollen? Wie reagieren wir, wenn Jesus etwas will, das uns nicht gefällt? Wie reagieren wir allgemein, wenn uns jemand etwas sagt, was uns nicht gefällt? Da kann es wahr sein, so viel es will. Wenn es uns nicht gefällt, dann gefällt es uns eben nicht. Und dann wollen wir nicht drauf hören. Und dann sind wir ganz schnell, so wie die Juden, zwischen Palmsonntag und Karfreitag. Okay, wir wollen Jesus vielleicht nicht umbringen. Aber ganz schnell sind wir dann auch so weit, dass wir nicht mehr auf ihn hören oder nicht mehr auf ihn hören wollen. Und damit bringen wir ihm nicht mehr den Respekt und die Ehre entgegen, die er verdient. Ganz schnell ist es so, dass uns unser eigener Plan wichtiger ist als Gottes Wille. Und das führt uns dann zu einem Stimmungsumschwung, genauso wie bei den Juden damals an Karfreitag. Wir vertrauen Jesus nicht mehr, sondern wir wollen unseren eigenen Kopf durchsetzen. Was also können wir an Palmsonntag wirklich lernen? Der Jubel an Palmsonntag war zumindest teilweise eine Lüge. Zumindest bei vielen Leuten. Sie haben sich damals ihren eigenen Jesus ausgedacht und diesem Jesus haben sie zugejubelt. Auf den echten Jesus mit seinem guten Plan wollten sie nicht hören. Wir haben in dem Text ein paar wirklich gute Vorbilder. Und wir haben ein paar weniger gute Vorbilder. Da waren zum Beispiel die Jünger, die ohne zu zögern taten, was Jesus von ihnen wollte. Gutes Vorbild. Und da waren die Dorfbewohner, die Jesus die Esel gaben. Das sind auch gute Vorbilder. Sie haben nicht verstanden, worum es ging, aber haben es trotzdem getan. Und denen sollten wir nacheifern. Selbst wenn wir nicht wissen, warum Gott etwas macht, lohnt es sich trotzdem immer, seinem Plan und seinem Willen zu folgen. Was er sagt, ist die Wahrheit. Auch wenn die Wahrheit vielleicht wehtut oder total komisch ist. Und auch das Volk an Palmsonntag, das ist ein gutes Vorbild für uns. Denn das, was sie bei Jesu Einzug in Jerusalem gemacht haben, das war an für sich richtig. Jesus verdient Lob und Ehre. Jesus ist der König und deshalb können und sollen wir ihn ehren. Wir dürfen nur nicht denselben Fehler machen wie sie. Wir sollten nämlich den echten Jesus ehren, nicht den, den wir uns ausdenken. Jesus ist oft anders, als wir uns das vorstellen. Er plant unser Leben oft anders, als wir es erwarten oder als wir es haben wollen. Und wir sollten das tun, was Jesus von uns will. Auch dann, wenn es nicht unseren Wünschen und Vorstellungen entspricht. Denn die große Frage ist, ob wir ihm auch dann noch treu bleiben. Lasst uns dem echten Jesus folgen, den echten Jesus ehren und den Willen des echten Jesus tun. Auch dann, wenn sein Wille mal nicht unserem entspricht. Denn Jesus weiß, was das Beste ist. Er kennt sich aus und dafür verdient er unser Vertrauen und unser Lob. Manchmal auch mit Palmzweigen und Weihnachtsliedern. Amen. Ich würde gerne beten und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Ja, Herr, ich danke dir dafür, dass du damals unter großem Jubel in Jerusalem einmarschiert bist, um zu zeigen, wer du bist, um zu zeigen, dass du der lange verheißene Messias bist, um zu zeigen, dass du der Sohn Davids bist, der König der Welt. Ich danke dir dafür. Aber ich danke dir auch dafür, dass dein Plan besser ist als das, was die Menschen damals erwartet haben. Ich danke dir dafür, dass es dir eben nicht nur darum ging, Israel zu befreien, sondern dass es dir darum ging, uns alle zu befreien von der Knechtschaft der Sünde. Ich danke dir dafür, dass dein Plan so wahnsinnig viel größer und besser war als das, was die Leute dachten. Ich bitte dich nur darum, dass wir es daher lernen, dir zu vertrauen mit all dem, was in unserem Leben passiert. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, dir zu vertrauen, wenn du Dinge von uns möchtest, die wir nicht verstehen. Oder wenn unser Weg doch anders aussieht als das, was wir geplant haben. Ich bitte dich darum, dass wir es lernen, dir zu vertrauen und dir zu gehorchen. Denn wir dürfen wissen, das, was du geplant hast, ist um Längen besser als das, was wir uns jemals vorstellen können. Und deshalb hilf du uns, unser Leben mit dir zu leben und unseren Weg mit dir zu gehen. Amen.